Das ist Steirer Stimmen, der Woche-Podcast aus der Steiermark über die Steiermark.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steirer Stimmen, unserem Podcast der Woche Steiermark. Und heute haben wir eine junge Frau bei unserem Mikrofon, die, ich glaube, schon ihr ganzes Leben nichts anderes kennt, als hinter einem Mikrofon zu sein. Durch und durch eine Musikerin. Herzlich willkommen, Penda.
Hi.
Danke für deinen Besuch bei uns. Du bist, glaube ich, gerade auf Heimatbesuch in Deutschlandsberg, kann man das so sagen?
Ja, richtig. Es gibt eine Familienfeier und deshalb hat sich das gut getroffen, dass ich da vorbeischaue, wir ein bisschen quatschen können.
Sehr cool, perfekt. Dann nehmen wir uns die nächste halbe Stunde, wie lange es dauern wird. Und werden, glaube ich, sehr viel über Musik und über deine Erfahrungen sprechen. Vielleicht kannst du uns mal kurz zum Anfang ein bisschen über dich erzählen. Es wird in deiner Heimat in Deutschlandsberg dich der eine oder andere auch unter einem anderen Namen kennen und ich glaube ohne blaue Haare.
Ja, wobei, das ist schon so lange vorbei. Bin mir nicht sicher, ob das noch irgendwer weiß, wie ich ausschaue ohne blaue Haare.
Ja, du hast pink, aber glaube
ich
auch gehabt.
Ich habe auch pink gehabt und ich habe violette gehabt und ich war schon weißblond und schwarzhaarig. Okay. Und ich glaube, es gibt nur grün, habe ich nicht gehabt noch. Und das war's. Sonst habe ich eine schöne Farbe gehabt, ja.
Das wäre gar nicht so außergewöhnlich mehr. So grün, oder?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir das auch damals gedacht, wobei ich habe ja schon also vor längerer Zeit mit blauen Haaren begonnen, da war es wirklich noch nicht so populär, da war es wirklich was ganz Außergewöhnliches. Mhm. Dann ist es immer mehr gekommen und ich habe mir gedacht, nein, es kann jetzt eigentlich gar nicht mehr so special sein, aber ist es trotzdem immer noch. Die bunten Haare sind noch nicht so ganz im Mainstream angekommen.
Aber ich wollte eigentlich mehr über deine Musik reden. Ja. Vielleicht kannst du mal so kurz uns von deinen musikalischen Anfängen erzählen, wie du zur Musik gekommen bist und wie du zur Künstlerin geworden bist, die du heute bist.
Also ich kann tatsächlich mich nicht erinnern, irgendwann keine Musik gemacht zu haben. Ich weiß es nicht. Ich versuche Umwege zu nehmen, nennen wir es mal so, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass es für mich im Leben nicht sein soll, dass das mein Hauptding ist und ich wollte mir auch die Freude nicht dran nehmen lassen. Also ich habe irrsinnige Angst davor gehabt, dass das zu druckbehaftet wird für mich dann und mir keinen Spaß mehr macht, das Musik machen. Und für mich war das immer so mein Zufluchtsort. Also ich habe angefangen im Chor in der Schlanzberg, in der Volksschule. Und da war ich sechs. Also ich habe davor schon, also es gibt von mir Kindervideos, wo ich in irgendeiner Ecke einfach sitze und singe. Die habe ich dann erst viel später entdeckt. Aber es war sehr spannend für mich zu sehen. Die Mama hat gesagt, das habe ich immer gemacht. Ich bin immer überall herumgesessen und habe gesungen. Da einfach vor mich hin, irgendwas. Und eben mit sechs dann im Chor, da kann ich mich dann erinnern, da habe ich Feuer gefangen. Das war so singen. Oh. Und dann, ich kann mich sogar noch an mein erstes Solo-Ding auf der Bühne erinnern. Das war nämlich bei irgendeiner Messe in der Kirche. Mhm. Lustigerweise.
Ja.
Und ich weiß heute noch, wie ich mich dort gefühlt habe. Das hat sich so eingebrannt. Und wie nervös ich war, aber dass ich mich gleichzeitig so gefreut habe drauf, das zu machen. Und ja, ganz, ganz schräg.
Wie alt warst du da?
Also war ich sechs oder sieben.
Sechs, okay. Ja. Und hast du das klassische Lampenfieber oder sowas gehabt mit
sechs? Ich war schwer nervös. Also das war, ich kann mich eben genau an das erinnern, ja, wie nervös ich war. Aber dass ich das unbedingt machen wollte. Aber auch, lustig, ich habe damals schon Angst gehabt, den Text zu vergessen. Das ist heutzutage, sage ich mal, meine Achillesferse. Ich vergesse andauernd meine eigenen Texte auf der Bühne.
Die selbstgeschriebenen sogar?
Ja.
Okay.
Dauernd. Letztes Mal habe ich ein Interview gehabt und da hätte ich mein Hals singen und war nicht so ganz vorbereitet drauf. Und dann habe ich wirklich zuerst meinen eigenen Text googeln müssen, obwohl das nicht erst letztes Jahr rausgekommen ist. Ja.
Vielleicht schreibst du zu viel selber.
Ja, ich schreibe wirklich sehr viel. Ja, ich weiß es nicht, aber ich bin relativ vergesslich. Ich bin immer ein bisschen Hans Guck in die Luft, das muss man dazu sagen. Ich bin immer so ein bisschen irgendwo unterwegs, ich lasse mich extrem leicht ablenken von irgendwelchen Sachen. Genau, und dann habe ich dann angefangen und dann war das so mein Ding und das wollte ich wirklich ganz, ganz viel. Und dann bin ich älter geworden, dann sind ein paar Sachen passiert, die mir ein bisschen die Freude dran genommen haben teilweise und dann war das so in mir dieses, na okay, ich mache das nur noch nebenbei und habe dann die Hack gemacht und meine eigenen Bands gehabt und dann auch selber angefangen, Musik zu schreiben. Das war mir dann, also da bin ich drauf gekommen, dass mir das extrem wichtig ist auch. Das war eine sehr frühe Erkenntnis. Also ich hätte mir nie vorstellen können, zum Beispiel irgendwas zu machen, was mir jemand vorlegt. Das war für mich nicht die Möglichkeit. Das, für mich war immer klar, ich will meine Musik machen. Also für mich war dieses Schaffen so wichtig, immer schon mit 16, wie ich angefangen habe, ja, dieses Schreiben, dieses Ausdrücken, was ich denke, was ich empfinde in der Musik. Ich war,
also du hättest nie so einen klassischen 9-to-5-Bürojob machen können, oder?
Ich habe damals gedacht, dass das mein Ding sein könnte, aber mittlerweile weiß ich, dass das gar nicht geht. Also das funktioniert überhaupt nicht für mich. Also ich merke, ich brauche Routine, aber nicht im Sinne von einem 9-to-5-Job, da würde ich eingehen. Vor allem, ich bin jemand, ich muss mich bewegen. Ich kann nicht still sitzen, das habe ich in der Schule können. Ich bin so, also meine Schwester erkennt das immer, wenn meine Füße so zum Zappeln anfangen. Also gestern beim Ausfahren zum Beispiel, habe ich ganz arg wieder zum Arbeiten angefangen und sie so, hast du halt schon wieder zu wenig Bewegung gehabt. Und allein deshalb, also ich habe Nebenjobs ganz viele gehabt, auch während dem Studium und habe in Callcenters gearbeitet und so. Und das war das Schlimmste für mich, nur sitzen zu müssen. Ich glaube nicht einmal ein Job an sich wäre es, sondern es geht mir ums, ich muss sitzen bleiben. Und das ist dort, ist das, wo mein Job stattfindet. Das kann ich einfach nicht, ich muss mich bewegen und die Freiheit haben, quasi aufzustehen und einfach einmal durch den Raum zu gehen und trotzdem meinen Job weitermachen zu können. Deshalb all dem, was ich jetzt mache, absolut möglich und auch notwendig. Man weiß mittlerweile ja, dass das quasi für Kreativsein zuträglich ist, wenn man sich bewegt. Ja. Das Gegenteil ist, wenn du zu lange sitzen bleibst, weil das die Hirnaktivität quasi fördert. Ja, das habe ich halt damals nicht gewusst. Das heißt, damals bin ich schwer davon ausgegangen, dass ja, Hack machen und dann halt was studieren. Also ich wollte dann eigentlich, wollte Mediendesign College habe ich dann angefangen, ich wollte eigentlich Art Directorin werden oder irgendwas halt in Richtung Grafik machen. Und habe die Musik aber eigentlich immer jetzt im Nachhinein betrachtet, war es trotzdem immer Musik an erster Stelle. Das ist, was ich gedacht habe in der Früh beim Aufstehen war Musik. Das, was ich gemacht habe, am Ende des Tages war Musik. Das, worum ich mich gekümmert habe, war Musik. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann dann später in den letzten Jahren der Hack oder sogar im letzten Jahr sogar am Computer teilweise stehen gehabt habe und ja, dass ich halt aufgepasst habe. Entschuldigung, wenn es das irgendein Lehrer von mir damals hört, aber dass ich halt aufgepasst habe, habe ich halt Texte geschrieben. Aber trotzdem, ich war so davon überzeugt, dass das nicht mein Hauptding sein soll. Und ja, und ich wollte dann quasi, das ist Mediendesign-College, habe ich dann gemacht, ja, dann habe ich das abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass ich mit dieser Ellbogen-Philosophie in der Medienbranche nicht zurechtkomme. Das war ganz, ganz schlimm für mich. Da bin ich relativ schnell halt gemerkt, dass das nicht was ist, wo ich sein will. Und da mit dem kann ich gar nicht umgehen. Und dann habe ich ein Jahr Psychologie studiert. Was mich extrem interessiert hat, aber ich bin einfach so schlecht in Mathe, bist du narrisch, also.
Okay.
Und da habe ich wirklich so nach dem ersten Halbjahr gemerkt, okay, es geht einfach nicht. Und das war so dann der Breaking Point, weil ich dann das erste Mal kapiert habe, hey, eigentlich das Einzige, was eine absolute Konstante in meinem Leben war, war Musik. Und ich wollte eigentlich immer nur das machen. Aber aus irgendwelchen Gründen habe ich halt gedacht, dass das nicht meins sein soll. Obwohl alle, aber es ist so lustig, weil bei den meisten ist es ja so, dass die Eltern sagen, lernen was Gescheites und sie wollen aber unbedingt diesen kreativen Weg gehen. Und bei mir war es umgekehrt. Ja, ich wollte absolut nicht das und alle anderen haben schon gesagt, bitte, es tut so weh, dir zuzuschauen, mach doch endlich Musik, ja. Werd Sängerin, also ich kann mich erinnern, meine Gesangslehrerin, die ich gehabt habe in der Musikschule, die so, wow, und magst nicht, bitte überleg dir das und ich so, nein. Okay. Und auch meine Eltern und ich kann mich dann erinnern, dann bin ich mit meinen Eltern, meinen kleinen Geschwistern chinesisch essen gegangen und da habe ich ihnen dann gesagt, so eröffnet, so, ja, ich werde das jetzt endgültig schmeißen, das Studium, es ist einfach nichts für mich und werde jetzt entweder finde ich einen Job und mache halt nebenbei wirklich meine Musik und versuche dort meinen Fokus hinzulegen oder ich versuche jetzt das bei diesem einen Konservatorium in Wien und
das hat funktioniert.
Das hat funktioniert, ja. Genau. Aber ich kann mich erinnern, wie erfreut alle darüber waren, dass ich endlich diesen Schritt gehe und erkenne, was für alle schon so offensichtlich war, wofür ich brenne. Und ja, das war also ab diesem Moment bin ich so aufgeblüht als Mensch. Das weiß ich auch heute, wenn ich zurückschaue. Und ich war so, also ich weiß nicht, ob ich jemals davor schon so glücklich war, wie in dem Moment, wo ich nach Wien gezogen bin und dort angefangen habe, Musik zu studieren. Und ich war von Glück überfüllt im ganzen Körper. Und das kann ich mich noch so erinnern und habe so das Gefühl gehabt, wow, jetzt bin ich angekommen. Und von da weg war es eigentlich alles nur noch, ja, hat sich dann quasi addiert. Und ich habe dann Gesang studiert, also Jazz und Pop. Im Jazz habe ich mich halt erst reinfinden müssen. Lustigerweise bin ich erst nach der Uni irgendwann draufgekommen, wie mein Zugang dazu ist. Und während der Uni habe ich ein bisschen schwer damit. Mhm. Aber ja, und habe dann danach, also nachdem ich fertig war, habe ich dann ein halbes Jahr später eine Anstellung als Gesangslehrerin gefunden, was mir extrem taugt, weil ich halt, ich arbeite nach wie vor dort. Und das freut mich auch sehr, weil das, also erstens mal bin ich dadurch ständig selber im Techniktraining, was natürlich jetzt für einen, also mhm, Sängerinnenjob nicht gerade schlecht ist. Ja. Ja. Und ja, sagen wir es mal so, einen fixen Job habe, wo ich aber auch genau das mache, was ich machen mag. Also ich habe das Glück, an einer Musikschule zu arbeiten, wo mein Chef extrem offen ist und der lässt mir sehr freie Hand und auch meine kreativen Ideen, die ich bringe, dass ich mit den Schülerinnen zum Beispiel jedes Jahr zu Weihnachten statt Weihnachtslieder singe, schreibe mit ihnen Songs. Mhm. Und das taugt ihnen extrem und meinem Chef taugt das auch. Und ja, habe da echt das Glück, einfach in einer Musikschule zu sein mit einem kleinen Team, die total lieb sind alle, mit einem Chef, der mir alle Freiheiten lässt. Und dann, ja, dann bin ich 27 geworden und dann habe ich mir gedacht, so, ich bin jetzt 27, ich bin noch immer nicht Sängerin, also der Erfolg, unter Anführungsstrichen, je nachdem wie man Erfolg halt misst, hat sich noch immer nicht eingestellt und ich habe eigentlich bis dato das Gefühl gehabt, so meine, was ich musikalisch mache, war immer so ein bisschen verbogen. Also ich habe Rock gemacht und ich habe Music gemacht, also im Gesangsunterricht vor allem. Und ich habe Jazz, Pop probiert und ja, an einem Punkt in meiner Jugend habe ich Psychedelic Rock gemacht und also wirklich Rock, Pop, also das war so alles dabei und auch meine Füße ein bisschen so ins elektronische Wasser gehalten. Aber habe immer das Gefühl gehabt, zu einem guten Teil habe ich mich verbogen.
Also du hast irgendwie der Stilrichtung noch nicht gefunden.
Genau, oder? Ja, so dieses, was will ich eigentlich musikalisch, ja, weil vorher habe ich halt gedacht in der Jugend, man muss halt harten Rock machen, damit man cool ist, ja, ich habe tatsächlich einfach einige sehr uncoole Erlebnisse gehabt, weil ich habe, kann mich erinnern, auf einem Festival gespielt mit meiner damaligen Pop-Rock-Band in Volzberg, glaube ich, war das, und wir sind ausgebuht worden und das sind dann halt einfach Spuren,
ja,
gell?
Ja.
Und ich habe halt gedacht, ich muss quasi hart sein, damit das cool genug ist für alle. Dann habe ich im Jazzstudium gedacht, ich muss jetzt voll Jazz machen, weil 4 Akkorde reichen einfach nicht, weil das so ein bisschen auch Usus ist. ja, das haben sie mir auch gut zu verstehen gegeben. Oder untereinander war so dieses Ding und ja, nicht irgendwie zu abgedroschen, unter Anführungsstrichen, was auch immer das heißen soll, oder keine unter Anführungsstrichen aufgelegten Melodien, also was man eigentlich verstehen will, unter einfach poppigen Hooks. Und dann mit 27 war es halt so dieses, okay, Bottomline, was will ich? Was für Musik mag ich eigentlich? Was will ich machen? Weil wie bescheuert kann man sein, dass man Musik macht, die man eigentlich selber gar nicht jetzt... Ja.
Du hast das irgendwie zu hart versucht,
ja,
irgendwo in
eine Schiene wohin zu passen, oder? Genau, ja. Und einfach auch der Gedanke, was könnte funktionieren, gell? Das ist immer ganz ein großer. Und also auch allen, die anfangen damit, Musik zu machen oder die das machen wollen, das ist so das erste, der erste Tipp, den ich einfach habe für alle. Also macht es nichts, nur weil ihr glaubt, dass das erfolgreich sein kann, weil das funktioniert nicht. Sondern macht was, worin ihr authentisch seid. Und das habe ich halt dann für mich erkannt. Ja? Also, dass ich was machen will, wo ich authentisch sein kann, wo ich weiß, was ich auf der Bühne mache, weil ich einfach eine Freude dabei habe. Ja? Weil ich wollte immer tanzen, aber zur Rockmusik tanzen war immer schon schwierig für mich. Und das hat sich einfach so gesperrt innerlich. Und mein großes Problem war, ich habe dann erkannt, ich will eigentlich Popmusik machen, à la Katy Perry. Aber in Österreich hat es bis zu dem Zeitpunkt kein Act gegeben, den ich gekannt habe, der das vorgemacht hätte. International ja, aber daran musst du dich immer messen, ohne dass du jetzt jemanden hast, der dich an der Hand nimmt und sagt, okay, wir machen jetzt den Schritt, gehen wir, und dann gehen wir den Schritt und dann versuchen wir dort und dann klingen wir dort an und wir ziehen das so und so und so auf. es war sehr schwer für mich. Mhm. Aber ich habe mir dann gedacht, nein, ich probiere das jetzt, ich mache das jetzt, aber ich will ja nicht darauf warten, jemanden zu finden, der das mit mir machen kann, ich bringe mir jetzt selber produzieren bei. Und das war so der nächste, wie sagt man, prägende Moment in meinem Leben. Da bin ich so ein bisschen in das Produzieren eingekippt, aber das hat mir so viele Möglichkeiten eröffnet, weil ich plötzlich niemanden mehr fragen habe müssen, ob er denn mit mir so Musik machen mag, sondern ich habe es einfach selber machen können, mhm, genauso wie ich es mir vorstelle. Und das Lustige ist, dass es plötzlich in dem Moment zum Funktionieren angefangen hat. Also ich kann mich erinnern, plötzlich ist Waves...
Wird kein Zufall gewesen
sein. Ja, dann plötzlich ist Waves quasi auf Rotation auf FM4 gelaufen. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, was ist denn jetzt plötzlich los? Ja. Aber ohne, dass ich es eben wollen habe. Und das war dann so der Startschuss auch für Panda. So, und dann, ja, dann ist der ESC gekommen. Ja, wilde Reise, ich kann das gar nicht alles beschreiben. Wilde Reise, ganz viele Eindrücke, ganz viele Abzweigungen, Abbiegungen, die, die ich da genommen habe. Ja, nee, wir haben eh schon vorher kurz geredet, also dieser Moment, den sich ja so viele erträumen, wo sie dann sich denken, oh, wie ist es dann in der Öffentlichkeit zu stehen, wenn die Leute wissen, wer du bist. Und der war dann plötzlich da und der war ganz anders, als ich mir jemals vorgestellt hätte vorher. Und ich war vorher so der Meinung, so, dass das genau meins wäre.
Okay.
Und dann plötzlich war das da und ich habe gedacht, okay, warte mal ganz kurz. Mhm. Vielleicht bin ich doch nicht der Typ dazu, der da so im Rahmen
ist. Also es hat dich ein bisschen überwältigt, oder?
Extrem. Mhm. Ich habe nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll, dass jeder plötzlich mit mir reden will, zum Beispiel. Ja? Also der Amadeus in dem Jahr, das weiß ich nicht, der ist quasi in meinen Erinnerungen kaum vorhanden. Weil das auf mich eingeprasst ist, gell? Und ich habe dort Leute unter Anführungsstrichen kennengelernt, die ich ein Jahr später noch einmal kennengelernt habe, die aber dann gesagt haben, na was noch, und wir haben uns kennengelernt. Ich habe keine Taube gehabt, dass wir in dem Abend miteinander geredet haben, gell? Weil von links und rechts alle auf dich einreden.
Ja.
Und habe dann für mich erkannt, so, okay, wow, okay, ich muss jetzt anfangen zu unterscheiden, und dieses berühmt sein ist halt für mich gar nicht so das Richtige, sondern ich muss für mich einen anderen Zugang finden. Und das war halt ganz wichtig für mich, die Erkenntnis danach, wo ich dann wieder eben für mich sehr viel quasi runterbrechen habe müssen und sagen müssen, okay, was will ich jetzt eigentlich wirklich? Weil von dem Startpunkt vom Panda weg bis dorthin war nicht viel Zeit. Das waren 3 Jahre oder so. Und für ein Act ist das ganz wenig Zeit, ganz wenig Zeit, wo du dich quasi musikalisch erst einmal finden musst, ja, wo, vor allem wenn du so viel Interessen hast, wo willst du jetzt wirklich hin, gell? Ein bisschen einfach auch so, wie sagt man denn, so ein Image aufbauen im Sinne von, du hast was, womit du dich
identifizierst. Deine Entwicklung war gar nicht abgeschlossen. Nein, so wie du gesagt hast, du hast dich erst selber noch finden müssen.
Richtig, ja.
Und hast gerade vorher eigentlich erst den unter Anführungszeichen Durchbruch geschafft. Ja,
ja, genau.
Und warst plötzlich so mittendrin auf einer riesigen Bühne, die
Genau. Und das ist halt auch so, man darf einen unterschätzen, dann hat plötzlich jeder eine Meinung. Und davon rede ich jetzt gar nicht vom Publikum, sondern wirklich von Leuten in der Industrie. Da hat ja jeder plötzlich eine Meinung zu dir, wie du es anders machen sollst, wie du es besser machen sollst, wie es besser funktionieren könnte, was, also, und das, die reden dir dann alle rein, ungefragt auch, und du musst erst einmal sortieren können für die. Weil vieles ist ja eh guter Input, aber du musst das trotzdem für die selber ordnen können. Mhm. Und das war halt jetzt dann einfach danach der Fall. Und bin dann einfach drauf gekommen, okay, eigentlich mache ich aber noch immer nicht ganz, was ich machen will. Es ist noch immer nicht dieses Katy Perry-like, einfach wo coole Videos sind, die crazy sind, wo man sich selbst da als Frau zelebrieren darf, ohne dass man seine eigene Credibility verliert, dass man coole Popsongs aushaut, ohne dass es abgedroschen ist oder dass man dazu stehen kann, dass es geil ist, ja, dass es, ja. Und das ist dann danach passiert und jetzt sind diese beiden EPs da und ich habe das Gefühl, okay, ich bin absolut auf dem Weg jetzt, wo ich eigentlich sein wollte. Ich habe halt einfach diese paar Umwege gebraucht in meinem Leben, dass ich jetzt endlich da bin.
Ja. Gut, aber du hast ja immer noch, glaube ich, einen großen Teil deiner Karriere vor dir.
Absolut. Und ich sage auch immer, die Karriere ist immer dann vorbei, wenn man selber beschließt, dass sie vorbei ist.
Genau. Gut, dann haben wir jetzt eh schon einiges von dir gehört über deine Musik. Dann habe ich gesagt, hören wir kurz einmal rein in deine Musik, in deine aktuelle EP My Issues. So klingt also My Issues, deine neue EP, die seit Anfang Mai draußen ist. Es geht natürlich sehr viel, es ist sehr viel Pop drauf, eingängiger, leichter Pop, aber ich glaube, du experimentierst da schon auch mit ein paar anderen Stilen, nicht mit dem Rock vielleicht, wie du vorher gesagt hast, also ein bisschen Reggae, Hip-Hop oder R&B ist schon dabei. Siehst du dich damit schon mehr im Mainstream, so wie du sagst, im Pop-Songs à la Katy Perry, oder ist das immer noch eher so die Independent-Schiene, wo du eigentlich herkommst?
Ich glaube, es ist durchwachsen. Es sind Songs drauf, die halt eher in dieser frühen Zeit der beiden EPs entstanden sind, wo man sehr wohl noch merkt, dass ich quasi erst diesen Weg dorthin gefunden habe und dann die ganz späten, also die zum Beispiel auf der EP My Heart, die im Herbst erschienen ist, ist Brandzone zum Beispiel drauf. Und da merkt man, das war einer der letzten Songs, die dafür geschrieben worden sind und die sind halt schon sehr, sehr poppig. Oder If That's What You Like zum Beispiel, die jetzt eben auf Macy's drauf ist. Und da merkt man, finde ich schon, so diesen Weg, man kann den sehr gut nachvollziehen. So, wo sind die alten, ursprünglichen Panda-Geschichten so? Aller Waves, aller Anfang und dann so dieses, okay, jetzt kommt sie im Mainstream an. Mhm. Aber natürlich, ich mag einfach so viel, ich mag eben, also zu experimentieren und ich höre auch verschiedene Songs und denke mir, das ist cool, warum bin ich nicht drauf gekommen zum Beispiel, dass man Reggae in einen Popsong verpacken kann und dass trotzdem ein cooler Popsong sein kann. Und ich finde, das ist ja das Schöne an Popmusik, an Mainstream-Popmusik. Mhm. Der ist offen dafür, dass man Einflüsse zulässt und dass man als Act mehr sein darf als nur das ist eine. Und das finde ich ja gerade das Spannende und Coole an Popmusik.
Mhm. Obwohl er doch eigentlich oft genug ein sehr, sagen wir mal, einfach geradlinig ist, oder?
Ja.
Also wenn ich jetzt an wirklich die großen Pop-Songs denke oder vielleicht die Songs, die im Radio gespielt werden, so experimentierfreudig klingen die oft gar nicht, oder?
Ja, ich glaube, dass es dann so ist, dass wenn man sich die Alben anhört, der Acts, dann sind ja wohl immer so Songs drauf, die ein bisschen mehr experimentieren, aber das sind dann halt nicht die Single-Auskoppelungen, wo man dazu sagen muss, wenn man sich ja, also ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man ja, was da für Kriterien bei der Auswahl zutage kommen, also die Länge des Songs, ist was für eine Struktur hat der Song, geht sich das im Radio aus? Also das sind halt alles so Dinge, die man sich halt durchdenkt. Und ich glaube, dann fällt automatisch die Wahl auf die Songs, die halt ein bisschen geradliniger sind.
Mhm. Auch dass du so viele Kriterien
beim Song manchmal schreibst. Und manchmal nicht. Also beim Song schreiben auf keinen Fall, weil ich finde, das behindert einen nur. Und schiebt da oft ein bisschen einen Riegel vor beim Kreativsein. Das darf nicht sein. Da muss man quasi, also ich bin immer der Meinung, wenn man schreiben, da darf alles sein. Weil das kann vielleicht, ist es noch nicht das endgültige Produkt, aber es bringt dich dorthin. So. Und wenn ich jetzt vielleicht eine rockige Linie schreibe, dann ist es vielleicht nicht die, die ich nehme, aber sie bringt mich dorthin zu der eigentlichen Linie, wo ich dann bin. Am Ende. Und deshalb würde ich mir da gar nicht so einen Riegel vorschieben. Mhm. Aber natürlich, ich als Produzentin sehe viele Dinge anders. Ja? Weil ein Produzent ist dann schon dafür da, dass er den Song glänzen lässt. Und da ist es dann so, dass es manchmal darum geht, dass es radiofähig ist, unter Anführungsstrichen, wenn man das so nennen will, weil man halt merkt, okay, der Song könnte funktionieren. Aber wenn ich das und das jetzt mache, dann wird er einfach nicht gespielt werden, weil die Radios haben gewisse Vorgaben. Mhm. Zum Beispiel ein Superbass ist halt nicht ganz so, wenn nur ein Superbass zum Beispiel da ist. Das bringt halt nichts, weil ein Radio, also du hörst das einfach nicht.
Ja.
Und das muss der Produzent einfach wissen. Dass er weiß, was kann er machen, dass er den Song genauso transportiert, genauso lässt, aber er funktioniert halt dann auch in diesem und diesem Konstrukt. Mhm. Und das ist meine Arbeit dann als Produzentin. Mhm. So sehe ich das. Also ich sage immer, ich habe meine verschiedenen Hüte, die ich mir dann halt einfach aufsetze. Aber bei der Auswahl der Songs ist es dann wieder ganz was anderes und da muss ich aber sagen, dass es mir ganz oft auch ausklingt, weil ich halt sage, okay, das hören vielleicht andere sogar ganz anders als ich und ganz oft war es dann ja schon so. Also Good Girl zum Beispiel auf dem ersten Album, ich hätte nie als Single gebracht. Niemals. So dieser Song war weit ab für mich von Single-Kandidat. Und am Ende des Tages war es aber der dann in deutschen Radios gespielt worden ist, wo ich niemals gedacht hätte, dass den jemand hören will. Der war dann in der New Music Friday Deutschland-Playlist drinnen. Okay. Und das ist eigentlich der schrägste Song, den ich, glaube ich, je gemacht habe. Also, ich weiß nicht, wie mir das dem Refrain, also in diesem Drop eingefallen ist, was ich da gemacht habe, aber das, jeder Schlagzeuger fragt mich, wie man das spielt, weil sie es nicht verstehen. Und trotzdem hat er funktioniert. Und deshalb sage ich mir mittlerweile, das können andere vielleicht besser hören als ich.
Okay, das ist einfach der Beweis, oder dass Ja. Dass du nie weißt, was funktioniert.
Du weißt es nie richtig, ja.
Ja. Okay. Du hast es vorher schon ganz kurz angerissen, die Pop-Szene in Österreich. Ist es in Österreich überhaupt möglich, so ein echter, richtiger Popstar zu werden? Ist das immer noch
ja, ich weiß nicht, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
Oder geht es mit englischsprachigen Songs, so wie du überhaupt?
Ich sage immer, da gibt es diejenigen, die sind der Meinung, dass es überhaupt nicht funktionieren kann, und dann gibt es diejenigen, die sagen, es kann funktionieren, aber nur unter gewissen Voraussetzungen. Ich weiß das ehrlich gesagt, ich kann es nicht sagen. Mhm. Also alles, was ich weiß, ist, dass es schwierig ist und dass ich ganz viele kenne, die mit Absicht auf Deutsch Pop umgestiegen sind.
Eben, also ich komme vor, wenn eher geht es mit Deutsch leichter oder mit Dialekt.
Ja. Aber man darf sich halt nicht einschränken, dann finde ich immer, ja, weil uns steht die Welt offen mittlerweile mit den Möglichkeiten, die man hat, mit den Social Media Kanälen, mit die Welt ist so connected. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Kollaboration, da sind wir eingegangen mit einer argentinischen Managementfirma, die quasi ihre Acts aus der ganzen Welt haben, und mit denen arbeiten wir jetzt zusammen. Und man darf halt nicht sich einkasteln und sagen, ich muss aber unbedingt hier und in Österreich und so. Nein, weil, also wenn da nicht der Markt dafür ist oder wenn die Leute da nicht hören wollen, irgendwo auf der Welt, wollen sie vielleicht trotzdem hören. Mhm. Und das ist eben genau das, wo man, glaube ich, offen sein muss. Einfach, wo man sagen muss, okay, ich mache mein Ding, aber ich passe nicht mir an den Markt an, sondern ich finde meinen Markt und ich finde die Leute, die das hören wollen, einfach.
Mhm. Dann kommen wir noch einmal ganz kurz, bevor wir nochmal reinhören, in deine aktuelle EP zurück. In My Heart hast du, glaube ich, also persönliche Erlebnisse verarbeitet, wie du gesagt hast. Und bei My Issues geht es eher um Themen, die dir als Frau betreffen, ja, oder die vielleicht gerade gegenwärtig in Gesellschaft wichtig sind. Was ist dann die Botschaft, die du sozusagen ausschicken würdest, oder steckt eine Botschaft dahinter?
Ganz viele Botschaften. Ganz viele, ja, Botschaften. Also was mir ein ganz starkes Anliegen ist, weil damit habe ich echt lang zu kämpfen gehabt, dieses, wie soll ich sagen, wenn man sexy ist oder sich traut, sexy zu sein, sich traut, fraulich zu sein, das automatisch irgendwie so einen Touch hat von, oh, ich kann ja gar nichts können. Und das stimmt doch nicht. Ich meine, warum sollte ich nur, weil die Brüste halt nicht verstehen, wie man Nikolaiser bedient? Entschuldigung einmal. Aber was haben meine Brüste damit zu tun? Oder weil ich einen Ausschnitt sage, ja? Oder weil ich mir halt Gedanken über das mache, wie ich ausschaue und halt mir einfach schminke und halt einfach mich selber schön fühlen will und halt hübsche Kleider anziehen mag oder halt einfach sexy sein mag, ja? Weil ich mich halt einfach, ich bin eine 33-jährige Frau. Ich meine, das fände ich ganz komisch, wenn ich will meinen Körper akzeptieren und fühlen und selbstbewusst sein und das nach außen tragen dürfen, ohne dass jemand deshalb mir abspricht, was zu können. Und ich finde, dass das ein ganz, ganz, ganz grobes Problem in der Gesellschaft ist. Und da sind aber beide Seiten dafür zuständig. Also dieses Equality-Thema ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Eher auf allen Themen, aber halt für mich persönlich als Frau extrem wichtig. Und weil ich halt das schon so oft mittlerweile erlebt habe, dass diese Voreingenommenheit noch immer da ist. Aber dass wir halt, dass das auf beiden Seiten ein Problem ist. Also, dass Männer halt natürlich oftmals einen Teil dazu beitragen, aber dass Frauen genauso umdenken lernen müssen. Ja, weil ich meine, mir ist halt gesagt worden am Anfang, ich darf auf keinen Fall so nett tanzen und ich soll mich nicht sexy anziehen und was ich mir nicht alles sagen habe lassen müssen. Ja, nur weil quasi diese Angst bestanden ist, dass ich dann als Produzentin nicht mehr ernst genommen werde. Wo ich aber mittlerweile weiß, nein, das hat ganz viel mit mir zu tun.
Hast du am Anfang darauf gehört? Auf die
Absolut, Kinder? Ja. Okay. Bis ich irgendwann festgestellt habe, nein, ich mag das eigentlich nicht. Ja. Also ich mag meine Brüste und ich mag die Tatsache, dass ich mit 33 noch nicht irgendwo herumhängen und die KPH anziehen kann. Ja. Und das klingt lustig, aber ich meine, ich mag meinen Körper. Warum soll ich den verstecken? Und nur weil das bei irgendjemand anderem Unwohlsein auslöst, ja. Wenn überhaupt, möchte ich den Leuten zeigen, dass man sich selber mögen darf, egal wie man ausschaut. Und dass man dazu stehen darf und dass man trotzdem was kann. Ja, weil als Produzentin weiß ich trotzdem, was ich tue. Und das ist ein ganz, ganz ein wichtiges Thema und das möchte ich einfach echt so oft es geht nach außen tragen. Also ich habe schon so oft erlebt, dass dann Sängerinnen zu mir kommen und sagen, ich finde das so cool, was du da machst, was du selbst produzierst. Und wo ich dann so oft schon gesagt habe, na dann mach's. Dann mach's, was haltet ihr denn auf? Setz dich hin und mach's einfach. Wo sie dann sagen, ja, stimmt eigentlich. Wo ich aber ganz vielen weiß, dass sie sich dann nichts trauen und dass sie sich das ausstellen und dass das quasi für sie ein Ort von Impuls war. Dass da jemand ist, der das vormacht. Und das ist mir so wichtig, einfach, wenn ich eins sein will, dann ein Role Model dafür, dass das möglich ist. I'm always late when I could be on time, 'cause I got too much on my mind, and I'm falling way too fast for boys who turn out to be unkind. But I'll keep loving all my flaws, and every time I'm feeling out. I'm always late when I could be on time, 'cause I got too much on my mind, and I'm falling way too fast for boys who turn out to be unkind.
Dann schauen wir noch einmal ganz kurz zurück, wir werden das kurz halten, wie gesagt, deinen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2019. Wenn wir es ganz kurz machen, rückblickend, wie würdest du heute diese Erfahrung mit einem Wort oder vielleicht mit einem Satz beschreiben?
Also ein Wort wäre crazy. Crazy. Mit einem Satz würde ich sagen, dass es extrem erfahrungsreich war auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und dass ich sehr viel über mich gelernt habe, über die Gesellschaft und wie wir ticken. Und über das Business. Ich habe sehr viel über das Business gelernt und ich bin extrem in meiner Rolle als Sängerin und als Act gereift und bin einen Schritt weitergegangen in der Professionalitätsebene, wenn man so nennen mag.
Ja. Hat dich der Song Contest da abgehärtet?
Mal extrem. Also ich glaube, so schnell kann nichts mehr herkommen, wenn ich um bin. Ich sage immer, also ich war danach wirklich, das war Rock Bottom. Da ist es nicht weiter nach unten gegangen, gell? Weil da ist so viel passiert, auch sehr viel Negatives natürlich, gell? Und ein Stück weit, ich habe mich nicht verloren, aber es ist ein bisschen unklarer für mich geworden, wer ich bin und was ich eigentlich machen will. Und warum mache ich das eigentlich? Das ist ja für mich immer das Wichtige, warum mache ich das? Weil wenn ich am Ende stirb und ich bin nicht berühmt worden, wenn man es so schön sagen will, oder wenn ich es nicht geschafft habe, diesen Erfolgsschritt zu gehen, oder diesen Act noch einmal zum Laufen zu bringen, wenn man es einfach so nennen mag, was ist also das, was mir bleibt? Und was mir bleiben würde, wäre einfach die Musik und die Liebe dazu, die ich halt mein ganzes Leben dafür schon empfunden habe, dieser Zufluchtsort, den ich habe, dieses mich selbst verlieren in Musik machen. Und bin halt drauf gekommen, dass kein Erfolg der Welt das aufwiegt, dieses Gefühl von Musik machen selbst. Das heißt, ich möchte nie wieder das Gefühl haben, dass das zurückbleibt. Weil ich habe in der Zeit keine Ressourcen gehabt, das zu tun eigentlich. Und es war sehr schwer, das irgendwie unterzubringen. Ich habe keine Kraft gehabt dazu. Und das würde ich jetzt so rückblickend sagen zu dem Ganzen.
Du hast, glaube ich, gesagt, dass dir der Song jetzt viele Möglichkeiten eröffnet hat, was vielleicht noch im Halbfinale aus gar nicht so klingen mag. Auf den ja. Woran kannst du das festmachen? Oder was hast du dir wirklich mitgenommen für deine Karriere?
Also man muss dazu sagen, dass natürlich, ich sage immer, in Österreich herrscht dieser Sportsgeist. Musik ist trotzdem kein Sport. Es ist einfach, ihr wurscht, wie man das drehen oder wenden mag oder was die Leute alle sagen, es ist kein Sport. Ja? Mhm. Jeder, der dorthin fährt, hat als Künstler oder Sänger irgendwas, was dieses Land gesehen hat und sich gedacht hat, wir wollen den oder diejenige dorthin schicken. Und man darf auch nicht vergessen, dass da passiert im Vorfeld schon so viel. Und dieser eine Moment, der dort ist, gell? Aber nur, also egal wie du dort abschneidest oder nicht, das, was davor passiert ist, ist trotzdem davor passiert. Und der Name ist also bekannt worden. Und lernst davor extrem viele Leute kennen, die ja dann nicht nur, weil du plötzlich im Semifinale weiterkommst, nicht mehr wissen, wer du bist, weißt du. So, das ist ja ein völliger Humbug, das zu glauben. Und mir hat das extrem viele Türen geöffnet. Und ich habe ganz viele Leute kennengelernt, die total toll sind, die mit mir jetzt arbeiten mittlerweile, die mir weiter geholfen haben oder die mit mir noch immer arbeiten wollen. Und ja, es ist ein Irrglaube zu glauben, dass das, dass der Ausgang so viel Auswirkungen hat. Mhm. Teilweise sind Leute ins Finale gekommen und machen keine Musik mehr jetzt.
Ja. Also, Christina Stürm ist zweiter geworden bei Starmania.
Richtig, genau. Und die hat ja. dann Karriere hingelegt.
Und die größte Karriere hingelegt, ja. Richtig. Ja. Das ist ja ein gutes Stichwort, weil was, glaube ich, viel weniger Leute wissen als deine ESC-Teilnahme. Du warst 2015 bei Popstars dabei.
Scheiße.
Irgendwo habe ich es noch gefunden. Ja. Gestern erst bei der Recherche.
Wollte ja.
Du das verstecken.
Ja, aber es war ungefähr das gleiche wie bei dem ESC. Also es war nie so, dass ihr es von mir aus gesagt hättet, so, ich will das unbedingt machen, oh mein Gott, und ich muss ja. mit euch voll jetzt ins Zeug legen und bitte, bitte, lasst mir das machen. Sondern es war in beiden Fällen bei mir lustigerweise so, dass mir, wenn man so will, das Universum diese Tür eröffnet hat und gesagt hat, möchtest du eintreten, willst du es dir anschauen? Und quasi die Leute auf mich zugekommen sind, also auch bei Popstars damals war das so, dass die gescoutet haben selbst und mir dann geschrieben haben, ob ich eventuell Lust hätte, da teilzunehmen oder mich mal zu bewerben. Und ich weiß ja, dass ich in dem Fall, so gleich beim ESC, sehr lange darüber nachgedacht habe, soll ich das machen? Ja, welche Auswirkungen hat das? Mag ich das überhaupt, mich da jetzt bewerten zu lassen? Ich hasse ja eigentlich Wertungen. Jede Art. Weil ich finde gerade, was kreative Sachen angeht, was wollen wir denn bewerten? Ja? Also natürlich kannst du so einzelne Dinge, ich war jetzt da in der Jury heuer, du kannst schon gewisse Dinge natürlich miteinander vergleichen. Ja? Also wie war das Staging? Wie viel Geld haben sie denn in die Hand genommen? Wie viel Geld haben die nicht in die Hand? Gut, passt, die mit dem mehr Geld haben, kriegt die größeren Punkte. Was natürlich jetzt nicht so war, aber halt... es gibt Dinge, die kann man schon, wenn man so will, werten, aber halt ganz viele Dinge kann man nicht werten. Man kann keine Stimme werten. Du kannst nicht sagen, die eine Stimme ist besser als die andere, weil vielleicht sitzt jemand daneben, der sagt, Herr, du, warte mal ganz kurz, ich sehe das ganz anders wie du.
Es ist aber auch subjektiv.
Es ist absolut subjektiv, ja. Und ich kann mich erinnern, bei Popstars war das dann so, dass ich lange überlegt habe und dann hat es ein einschneidendes Erlebnis gegeben, wo Leute so ein bisschen abwertender über so Shows geredet haben und die mir dann gedacht haben, so, ich kriege jetzt gerade die Möglichkeit, mir das von innen anzuschauen. Mir wurde gerade diese Türe geöffnet, mir meinen eigenen Eindruck zu machen, zu verschaffen. Und wenn ich dann was zum Sagen habe, dann kann ich es wenigstens als wirklich eigene Erfahrung sagen und nicht, ja, das ist ja so und so da hinten und das, und aber eigentlich gar keinen Plan davon haben, wie es wirklich ist. Weil ich meine, groß reden kann man immer. Dabei sein muss man erst einmal. Und dann...
Ja, wie war es dann wirklich?
Es war extrem lustig. Also ich habe wirklich Spaß gehabt. Wir waren nach 5,5 Wochen quasi weggesperrt von der Zivilisation, wenn man so nennen will.
Okay.
Also ich hatte erst einmal überhaupt nicht gedacht, dass ich so weit komme. Und bin dann ja wirklich bis zu, also 6 von 8 Folgen lang war ich dabei. Und das ist ja wirklich lang. Für das, dass ich 10 Jahre alt war, die meisten oder 11 Jahre sogar.
Okay.
aber ich habe mir halt einfach wirklich meinen Spaß daraus gemacht. Ein bisschen so wie beim Song Contest einfach. Also ich... bin einfach mit genügend Abstand dorthin gefahren und habe halt, also im Song war es nicht so gravierend, da habe ich natürlich sehr viel involvierter sein müssen, aber bei Popstars war es so, dass ich halt hingefahren bin und mir bewusst war, dass ich so viel älter bin als die meisten dann und dass es eine Fernsehshow ist, das muss man sich immer wirklich im Hinterkopf behalten, weil sonst verliert man sich ein bisschen. Und habe eher meine Zeit damit verbracht, wirklich so, ich habe immer das Gefühl, ich stehe so ein bisschen daneben und schaue mir das Geschehen einfach an. Und habe auch ganz viel mit den Leuten hinter den Kulissen geredet und Freundschaften geschlossen und gequatscht. Und einfach mal zu wissen, wie ist das denn wirklich bei so einer Show? Gell? Was machen denn die Leute eigentlich, die da arbeiten? Nicht nur als Teil dieses Casts zu sein, sondern wirklich, okay, was macht denn ein Kameramann? Wie funktioniert deren Job? Wie hängt das zusammen? Wer ist dafür was zuständig? Und ein bisschen auch zu durchblicken, wie Redakteure arbeiten, das hat mir extrem geholfen. Ich habe es zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, aber einfach auch zu wissen, wie arbeiten Redakteure. Und habe mir dann in weiterer Folge natürlich bei den ganz vielen Interviews, die ich da gehabt habe, geholfen, vielleicht gewisse Dinge nett umgehen zu können. Oder vielleicht auch weil manche können das schon sehr gut, das habe ich dann erlebt, dass sie dich in irgendwas reinlocken wollen, dass du was sagst, was jetzt vielleicht nicht so dein wäre. Und einfach gleich zu erkennen von vornherein so, okay, diese Frage werde ich jetzt umschiffen. Es hat mir einfach extrem viel gebracht, was ich habe halt damals noch nicht gewusst, dass das so sein wird. Und was auf jeden Fall war, ich bin dort hingefahren und eben das war kurz nachdem ich Pender gestartet habe, lustigerweise, wo ich angefangen habe, selbst zu produzieren. Und ich bin dort hingefahren und ich habe danach einfach gewusst, ich will es. Das war für mich der letzte Breaking Point, wo ich wusste, okay, ich will Sängerin sein, ich will Act sein, ich will dieses Leben, ich will nur mit Musik sein können, weil da gehe ich einfach auf, ich gehe auf dann dabei, wenn ich auf der Bühne sein darf, ich gehe auf dabei, wenn ich den ganzen Tag nur singen darf und nur üben darf und ja, das, also egal wie dort der Ausgang war oder was man über Castingshows sagt, aber für mich war das so klar, so okay, das hat es mir gesagt.
War das dann so ein bisschen der vielleicht Anstoß oder die gleiche Denkweise, dass du das Produzieren so ein bisschen selber beigebracht hast? Oder weil du schreibst ja selber, du komponierst selbst, du produzierst selbst. Und ich meine gelesen zu haben, du spielst alle Instrumente auch selbst, wenn du eine Aufnahme machst in deinem Heimstudio, oder?
Naja, das kommt eben drauf an. Also Schlagzeug kann ich ja Gott sei Dank nicht. Ja. Ich habe schon versucht, Schlagzeug zu spielen. Ja, wahrscheinlich. Das war nicht was. Nein, ich habe schon versucht, Schlagzeug zu spielen, aber das hat sehr koordinativ und da müsste man gar nicht viel üben. Aber so leichte Grooves, das geht zumindest so für 10 Sekunden. Aber alles andere, ja, also beim Produzieren mache ich quasi alles selbst. Und beziehungsweise, ich habe jetzt mittlerweile öffne ich und arbeite mit anderen Leuten zusammen. Also die Hälfte der beiden EPs hat der Gabriel mit mir gemeinsam produziert. Und mittlerweile hole ich mir wirklich eben Songwriter und Songwriterinnen auch dazu und Instrumentalistinnen. Also der Phil hat zum Beispiel Gitarre gespielt auf den EPs und bin da ein bisschen lockerer geworden. Ich habe nicht mehr so das Gefühl, dass ich alles selbst machen muss. Ich muss auch ehrlich sagen, beim zweiten Album war das ganz extrem, aber da wieder dieses feministische Thema, was ganz stark dieses Empfinden, ich muss alles selbst machen, weil sonst wird es mir nicht angerechnet. Sonst glauben wir da alle, dass ich es nicht kann. Und das habe ich halt erlebt leider und das ist halt nicht cool, weil wenn du ein ganzes Album selbst produzierst und dann steht in einem Artikel drinnen, dass derjenige, der es gemischt hat, es produziert hat. Das ist halt nicht leibend einfach. Ja. Aber deshalb mache ich mittlerweile wieder auf und ich mag es ja eigentlich total mit anderen Musik machen und das ist ja, das erfüllt dann ja sehr.
Du hast, glaube ich, seit Anfang des letzten Jahres ein eigenes Label.
Genau.
Oder?
Ja, genau. Das betreibe ich mit meiner Schwester gemeinsam. Das ist sehr lustig.
Das machen ja die wenigsten Musiker, oder?
Immer mehr.
Okay.
Immer mehr, weil es dir sehr viele Freiheiten gibt. Also wir haben den Vertrieb trotzdem bei der Universal und es funktioniert auch super und wir arbeiten gern mit ihnen. Aber es gibt dir, also ein eigenes Label zu haben, gibt dir einfach die Freiheit, dass du Musik dann releasen kannst, wenn du es möchtest.
Das heißt, kann man sich das so vorstellen, dass ihr einfach macht und produziert und das sozusagen an Universal weitergebt und die
genau.
Vertreiben dann einfach alles, was sie kriegen von euch? Oder
so richtig, genau. Also Pender ist exklusiv im Vertrieb bei der Universal. Das heißt, die Universal, also der Vertrieb macht nichts anderes, als dass er das bereitstellt auf allen Plattformen oder in die Stores bringt. Und
Also die können nicht sagen, das Lied gefällt uns nicht und das wollen wir nicht auf.
Nein.
Okay.
Nein.
Okay. Dann sind sie mehr Freiheiten als.
Sehr viel mehr Freiheiten. Ja. Wir müssen vor allem nicht, also wir können halt sagen, wir wollen das jetzt, also ich meine, es gibt ja schon zeitliche Limits, die man hat, wegen den Stores, weil auf Spotify braucht es halt Zeit, bis es aufgeladen ist. Aber wir können halt auf jeden Fall sagen, okay, wir glauben, der Song kommt jetzt gut an. Deshalb wollen wir den jetzt rausbringen.
Geschätzt, wie viel Prozent deines Tages geht bei dir in die Musik?
Social Media weggerechnet? Oder gehört das dazu? Das freue ich mich mittlerweile schon.
Ja, also aktiv und passiv Musik.
Den ganzen Tag.
Ja.
Der ganze Tag. Ja. Also außer in den zwei Nachmittagen, wo ich in der Schule bin, aber auch da muss ich zwischendurch Sachen erleben. Aber ich sage immer, wenn ab so einer gewissen Größe geht wirklich die ganze Zeit drauf. Das muss auch ein Commitment sein. Deshalb, da darf man nicht damit rechnen, dass man gleich mal reich wird. Da muss ein Commitment da sein. Da muss man wie bei einer Firma sagen, okay, ich commit mir jetzt so, ich mache das, auch wenn vielleicht das jetzt nicht lukrativ erscheint am Anfang oder ist. Aber ich ziehe euch das jetzt durch und ich investiere jetzt meine ganze Zeit. Da geht es auf das Soziale immer ein bisschen drauf. Dann. das ist okay, ich habe keine Freunde mehr, aber nein, aber...
Du hast ja keine Treffen dürfen
lassen. Ich habe keine Treffen dürfen, das ist aber wurscht. Ja, genau. Genau, aber es geht sehr viel Zeit drauf, ja.
Wie schaut jetzt aus? Es sind ja so langsam, aber sicher wahrscheinlich Konzerte, Auftritte wieder in Sicht. Steht irgendwann schon wieder was an, vielleicht eine Tour oder ein neues Album?
Also für Tour ist es relativ früh noch,
ja,
das zu planen. Unsere Meinung, Gott sei Dank, sind wir uns im Team sehr einig drüber. Ich würde sagen, frühestens 2022, weil alles davor ist irgendwie uns nicht mehr was, nie wie es weitergeht und langfristig planen ist sehr schwer. Aber es gibt endlich wieder ein Live-Gig am 6.6. Das wird Streaming und Live-Publikum sein in der Arena in Wien. Das heißt, gestreamt werden kann es überall. Also kauft euch die Tickets, gefälligst! genau, auf das freue ich mich schon extrem, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal in meiner Band gesehen habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube vor 2 Jahren, 1,5 Jahr ungefähr.
Ja.
Es wird, also Album ist jetzt im Moment keines noch in Planung, aber es wird trotzdem ganz viel Musik noch geben dieses Jahr. Also jedes Monat ein Release fast. Was dann am Ende des Tages eh schon ein Album wird, eigentlich. Aber wir können halt damit jeden Song einfach einen Platz geben oder Spotlight und das wollen wir ja auch. Genau, und dann werden wir sehen. Also wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder mehr live machen können, weil das bin ich halt einfach zum also großen Teil und ich möchte es auch auf der Bühne stehen und ich genieße es. Aber ja, es ist halt noch immer nach wie vor schwierig.
Aber es schaut...
Es schaut nach sehr Verbesserung aus. Ja. Wobei, wir werden es dann sehen. Ich werde euch dann vielleicht berichten online, wie es ist, was ist das Publikum mit meiner Musik. Das ist so der nächste Punkt, dass ich mir denke, naja, wir haben vielleicht die Acts, die Musik für Sitzpublikum machen, vielleicht ein bisschen leichter gerade als die Acts. Also ein DJ für Sitzpublikum wird wahrscheinlich nicht so toll finden.
Aber immer noch besser, wenn du nur in der Kamera reinspürst und nur für ein Streaming-Konzert oder so spürst.
Wir haben eins gemacht, das ist sehr schräg. Ja. Voll. Also ich habe eins gemacht und es hat dann meine Schwester hinter der Kamera gestanden zu Hause, so ein Home-Ding für Puls 4. Und es war sehr schräg, wenn du ein Lied aus und du hörst halt nichts und dann meine Schwester ist hinter der Kamera gestanden und ich schaue sie an und sie hebt die Hände und waffelt dann einfach so. Also okay, und jetzt geht's weiter.
Okay.
Sie muss noch. Das war sehr schrecklich.
Gut, dann kommen wir schon zum Abschluss unseres Gesprächs. Wir haben ja als echter steirischer Podcast sozusagen immer ein paar Fragen noch vorbereitet, was um die Steiermark geht, um dein Heimatbundesland, kann man glaube ich immer noch sagen.
Ja, natürlich.
Nachdem du schon, wie lange bist du jetzt in Wien schon?
12 Jahre.
12 Jahre. Was vermisst du am meisten an der Steiermark?
Die grüne Landschaft. Also wirklich, heimzufahren, so Anfang des Sommers, ist der Wahnsinn. Es ist so grün. Es ist so schön grün. Wirklich.
Gibt es irgendwas in Wien, das dich an die Steiermark erinnert?
Die Steirer. Die gehen
lässt. Es gibt ein paar, gell?
Und das Kärnöl.
Ja.
Ja, es gibt ein paar Steirer, ja. Wobei nicht so viel wie keine Ahnung, Burgenländer oder Oberösterreicher sind extrem viel.
Okay.
Ja.
Ja. Ja. Aber es gehört auch so gut wie in der Steiermark.
Wenn man Steirische kauft, schon. Man muss auch wissen, wo die Quellen sind.
Stimmt, ja. Gut, dann hätte ich auch eine letzte Frage, die wir all unseren Gästen in unserem Podcast Steirerstimmen stellen. Was macht für dich die Steiermark aus?
Der Dialekt. Der Dialekt. Der ist schon sehr besonders. Ja.
Weil du in Wien darauf angesprochen wirst. Oder ist es nicht mehr so extrem?
Werde ich sehr selten darauf angesprochen, weil es kommt immer darauf an, mit wem ich mich unterhalte. Aber ich habe mir das ein bisschen abgewöhnt, aber auch wegen den Interviews, weil es natürlich, ich rede extrem schnell und wenn ich dann auch noch undeutlich und im Dialekt spricht, dann versteht niemand mehr, was ich sage. Und bin ich so gewohnt, da immer nachzufragen, hast du mir jetzt verstanden? Und dann ein Nein zu kriegen. Deshalb habe ich mir einfach abgewöhnt, so gut wie es geht, nicht im Dialekt zu sprechen oder halt zu versuchen, das ein bisschen schöner zu sprechen einfach. Oder ein bisschen hochdeutscher. Aber ja, ich finde den Dialekt schon besonders. Er ist halt einfach steirisch. Wenn man hört jemanden auf steirisch und man weiß, dass der aus der Steiermark ist. Wohingegen, wenn ich aus Salzburg jemanden kennenlerne, also einer meiner besten Freundinnen in Salzburgerinnen, da tue ich immer sehr schwer, mal zu lokalisieren, wo das herkommt, aber steirisch ist einfach steirisch. Das ist jetzt noch ungefähr zwei Sätze.
Und der Steirer kennt es, glaube ich, sogar aus welchem.
Ja, wahrscheinlich.
Also ungefähr wie eine Region oder was Bezirk, ja.
Nein, wobei, also ich jetzt nicht, aber ja, ich glaube, es gibt schon Leute, die kennen das. Vor allem, wenn sie viel in der Steiermark
unterwegs sind. Da gibt es ein paar Unterschiede. Ja. Gut, dann sage ich danke.
Danke auch.
Für das Gespräch und wünsche dir bald wieder Live-Auftritte, nachdem es jetzt wieder so langsam aber sicher losgehen wird und wir freuen uns noch viel neue Musik von dir in diesem Jahr zu hören. Danke an euch zu Hause fürs Zuhören. Wir hören uns.